Mir ist es ganz wichtig, in ein Interview reinzugehen und zu sagen, weißt du was, du brauchst mir deinen Lebenslauf gar nicht runterbeten, weil den habe ich. Ich habe wahrscheinlich auch einen Recruiter, der mir vorher eine Evaluation geschickt hat. Wir sind jetzt hier nicht da, damit du mir deinen kompletten Werdegang wiedergibst, aber ich möchte verstehen, wie du dich in verschiedenen Situationen verhältst.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hi, herzlich willkommen zur 8. und damit letzten Folge unserer HR-Serie im Podcast von fürgründer.de. In dieser 8-teiligen Serie gibt uns Marie Kanellopoulos Schritt für Schritt die wichtigsten Strategien, Tipps und Instrumente an die Hand, um starke Teams aufzubauen. Marie ist Geschäftsführerin von Dann Berlin, eine renommierte Agentur, die sowohl Startups als auch Konzerne bei allen Themen rund um ihr Personal unterstützt. Hallo Marie.
Hallo René.
Marie, ein kurzer Rückblick auf die 7. Folge. In der Folge ging es ja um die größten Fehler beim Wachsen von Teams. Wenn du jetzt auf einen Fehler, den wir da besprochen haben, ganz besonders hinweisen müsstest, welcher wäre das?
Wachstum wird definitiv unterschätzt. Struktur ist das, was von Anfang an aufgebaut werden muss, sodass man einfach sich im Nachgang viele Kosten und viel Mühe sparen kann.
Vielen Dank. Dann jetzt zum Thema dieser Folge. Und ich glaube, ob beim ersten Mitarbeiter oder der ersten Mitarbeiterin oder auch nach ganz vielen Einstellungen, das Vorstellungsgespräch ist ja immer Dreh- und Angelpunkt. Und doch besteht immer eine Unsicherheit. Welche Fragen soll ich stellen? Wie soll ich die Antworten bewerten, die ich da bekomme? Also ganz, ganz viel Unsicherheit. Und deshalb die Frage zum Rahmen des Vorstellungsgesprächs erstmal an dich. Was macht ein gutes Vorstellungsgespräch aus und wie gehst du vielleicht an die Sache ran?
Ja, also das ist wirklich ein Dauerbrenner. Wir denken, wir haben schon so viel über dieses Thema gesprochen, aber tatsächlich ist die Struktur, der Ablauf und dann natürlich auch die Entscheidungsgrundlage oftmals noch so in der Schwebe. War das jetzt ein gutes Gespräch? Sollte ich den Kandidaten jetzt einstellen? Und im Großen und Ganzen, die Fehler, die ich sehe und wo ich mir ein gutes Vorstellungsgespräch vorstelle, ist, dass man vor dem Gespräch Klarheit hat. Man muss wirklich als Hiring Manager ganz genau wissen, welche Typ Mitarbeitender, welcher Typ Mensch, welche fachlichen Skills brauche ich eigentlich in dieser Rolle? Das heißt, wenn du mit klaren Kriterien in das Gespräch gehst, dann schaffst du einfach schon mal eine gewisse strukturelle Beobachtung, würde ich sagen, im Interviewprozess, kannst damit eine saubere Auswertung danach natürlich auch treffen und du triffst bewusst ein Urteil. Und da würde ich aus HR-Brille sagen, bewusstes Urteil treffen schaffst du, wenn du natürlich vorher die Klarheit hast, aber wenn du auch unterschiedliche Stakeholder mit in dem Prozess hast. Wenn du das ganz alleine durchtanzt, dann wird es teilweise schwierig. Du hast den Tunnelblick, wir haben alle Bias, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr auch diesen Similar-to-me-Effekt kennt. Ne? Also der Michael stellt in der Anwaltskanzlei gerne einen weiteren Michael ein. Oder der Hello-Effekt bedeutet, dass eine Skill, die dich sehr catcht, die oder Sympathiefaktor überleuchtet andere wichtige Skills. Also du wirst dann teilweise auch abgelenkt. Ne? Wir haben den Sympathieverzerrungsfaktor. Also da gibt es wirklich so viele Dinge, die den ersten Eindruck wirklich dominieren. Und da gilt es bewusst, diese zu kennen, um dann gegensteuern zu können. Weil Bauchgefühl ist komplett okay, aber eine saubere Prüfung ist tausendmal besser und schafft auch ein objektives Urteilsvermögen.
Lass uns da reingehen, um diese Klarheit im Vorfeld herzustellen. Was würdest du da empfehlen, in der Struktur zu denken? Was will ich so abfragen? Also wie kann ich zu dieser Klarheit kommen? Was sind da besonders wichtige Punkte?
Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass wir darunter unterscheiden, was ist der Job nochmal von einem Hiring Manager? Und was ist der Job vielleicht von HR? Der Hiring Manager macht ja die fachliche operative Verantwortung. Das heißt, konkret vor einem Gespräch sollte man einfach verstehen, warum wird die Rolle gebraucht? Wir müssten definieren, was ist Erfolg in den nächsten 6 bis 12 Monaten? Wir müssen klar benennen, welche Kompetenzen sind relevant, um dann auch die richtigen Fragen im richtigen Interview zu stellen, die natürlich für den Job relevant sind. Und am Ende des Tages trifft man natürlich eine finale Verantwortung zur Empfehlung. Und der Hiring Manager, der soll nicht nur mitreden, der darf auch nicht zu viel reden. Das ist auch etwas, was ich ganz oft sehe. Man muss im Interviewprozess wirklich dem Kandidaten auch den Raum geben, zu erzählen. Also ich finde das aus HR-Brille total interessant. Redet der nur seinen Lebenslauf runter oder erzählt er wirklich von sich, von seinen Werten, von seiner Motivation? Und Diese Chance muss man einfach geben. Aber grundsätzlich, der Hiring Manager, der entscheidet, ob jemand in dieser Rolle wirklich Wirkung entfalten kann. Mhm. Der Job von HR ist es natürlich im Prozess zu designen. Also wir im HR sollten nicht die Entscheidung treffen. Wir geben aber natürlich kulturell, unternehmensintern unsere Impulse weiter. Aber die Hauptrolle von uns ist, eine Interviewstruktur aufzusetzen, Bias beachten und eliminieren, für Vergleichbarkeit sorgen, Stakeholders steuern, ne, Candidate Experience natürlich sichern, das ist auf jeden Fall wichtig, und generell den Prozess challengen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zusammenspiel, was wir einfach haben, weil der Hiring Manager, again, macht Jobfit und HR sichert die Qualität der Entscheidung. Mhm. Und dann hatten wir auch mal darüber diskutiert, René, ist es jetzt ein Bauchgefühl? Sind es jetzt harte Fakten? So, was ist eigentlich wichtig? Und ich würde sagen, ein guter Hiring-Prozess, der braucht beides. Der braucht Struktur und Urteilsvermögen. Und wenn wir nur in Bauchgefühl sprechen, dann haben wir tatsächlich Probleme.
Jetzt haben wir ja, also je nach Unternehmensgröße, aber gerade am Anfang haben wir vielleicht noch nicht diese ganz klare Struktur, so wie du sie jetzt aufgezeigt hast. Ne? Da ist der Hiring Manager, da ist noch eine HR-Abteilung, sondern dann sind ja oft die Gründer relativ alleine bei diesem Prozess und führen das dann durch, damit die das jetzt quasi auch vielleicht in dieser Rolle alleine hinbekommen. Ganz paar praktische Tipps von dir.
Ja. Genau, wenn man jetzt wirklich alleine ist, dann kann man sich auch gut vorbereiten, man kann sich auch gut strukturieren. Und wenn ich in dieser Situation bin, würde ich sagen, habe ich 4 Ebenen, die man wirklich in diesem Prozess prüfen kann, ob es jetzt, ne, im Team ist oder alleine. Und zwar die erste Ebene, um einen Kandidaten zu prüfen, zu evaluieren, einschätzen zu können, ist die Can-Do-Ebene. Also kann die Person wirklich fachlich den Job bewältigen? Also ich gucke Erfahrung, ich gucke Denkweise, ich gucke Problemlösung, Lernfähigkeit. Ja, das sind so Themen, wo ich sage, fachlicher Natur. Dann schaue ich auf die Will-Do-Ebene. Also will die Person eigentlich auch den Job machen? Hat sie die Energie? Hat sie die Motivation? Zeigt sie echtes Interesse an der Rolle, an dem Umfeld? Die dritte Ebene ist bei mir Fit to Stage. Also passt diese Person auch in die Phase, die wir derzeit haben, in die Unternehmensphase. Wir hatten ja ganz viel darüber gesprochen, weil Startups, wie du sagst, brauchen ganz andere Profile als Konzerne. Sind wir gerade vielleicht in der Aufbauphase und oder in der Scale-Up-Phase und wir brauchen dann doch mehr Strukturkompetenzen. Also da muss man wirklich schauen, passt diese Person jetzt zum jetzigen Timing? Und natürlich Values und Behavior. Also ich stelle gerne auch Fragen, wie arbeitet die Person? Wie trifft die Person Entscheidungen? Wie geht sie mit Konflikten um? Wie geht sie mit Tempo um? Wie geht sie mit Verantwortung um? Also ein Hire, ein guter Hire, der darf nicht nur aufs Können minimiert werden, sondern es geht auch ums Wollen und es geht auch um die Passung am Ende des Tages.
Ja, das war ist gleich nochmal eine Anknüpfungsfrage. Wir haben ja ohnehin jetzt in diesem Vorstellungsgespräch gar nicht so viel Zeit. Vielleicht da erstmal die Frage, wie lange soll denn ein Vorstellungsgespräch eigentlich sein?
Ja, das ist natürlich total unternehmensspezifisch. Es gibt tolle Firmen, die krasse, also liebste mein Partner, ja, die haben mir erzählt, die haben für jegliche Ebene, Junior, Mid, Senior, Head of, haben die einen 8-stufigen Interviewprozess. Hättest du mir das vor 2 Jahren erzählt, hätte ich gesagt, uff, da fallen aber ordentlich viele Leute raus. Nicht nur aus Eignung, sondern auch aus Motivation, weil das ist anstrengend für alle Seiten und das kostet am Ende des Tages viel Geld. Aber wenn ich deren Team mir anschaue, die haben extrem gute Leute da. Das passt zu denen. Ich glaube, es ist immer die Art und Weise, wie verargumentierst du das am Ende zum Kandidaten. Wenn du dem Kandidaten jetzt 8 Interviews vor den Satz knallst, ohne eine Argumentation dahinter zu haben, wird schwierig. Wenn du aber wirklich sagst, hey, wir suchen den perfekten Kandidaten, der langfristig zur Kultur passt, weil ABC uns extrem wichtig ist, hast du Bock, diese Reise mit uns mitzugehen? Glaube ich, kriegt man auch das gehandhabt. Mhm. Aber grundsätzlich, was wir machen, je senioriger die Position, umso länger das Interview, also das Pre-Screening, wo man pitcht, wo man schaut, könnte es vom Timing her passen, von den Konditionen her passen, da sind wir so bei 30 Minuten, wenn es eine Einstiegsposition ist, die wirklich auf Masse ist, gibt es auch mal 20 Minuten bei Kraftfahrer, 20 Minuten, also Blue Collar, 20 Minuten. Wenn es jetzt im C-Level ist, dann sind wir schon bei einer Stunde und Pi mal Daumen 45 bis eine Stunde. Und dann bitte auch hier nicht diesen Fehler begehen, dass man selbst nur spricht, sondern es ist wirklich der Raum für den Kandidaten. Aber Auch ganz wichtig, man muss sich auch pitchen. Also ich muss sagen, das ist ein Kompromiss. Man kann nicht erwarten in einem Interviewprozess, dass der oder diejenige das Unternehmen sofort kennt. Also man muss auch eine Überzeugungsleistung zeigen. Der Kandidat muss richtiges Interesse zeigen. Der muss smart genug sein, die richtigen Fragen zu stellen. Aber die Firma muss sich auch in irgendeiner Form präsentieren. Genau.
Du hast es vorhin schon bei diesen vier Ebenen anklingen lassen. Es geht aus deiner Sicht ja um so einen Mix aus fachlichen Kompetenzen. Und das kam jetzt, glaube ich, in der Serie auch sehr, sehr häufig zum Tragen. Die Kultur oder der Mitarbeitende muss halt auch zur Kultur passen, weil sonst, das hatten wir vor allen Dingen in dieser Folge, wo es um das schnelle Hiring geht, also ganz, ganz viele Leute auf einmal einzustellen, die dann aber später zur Last für die Kultur werden und dann hat man dann wiederum Probleme. Wie würdest du das so zeitlich ausbalancieren? Also von den Anteilen her, der fachliche Part und dann eben der menschliche Part?
Ich würde, wenn du mich fragst, sag ich 50-50. Mhm. Also ich finde beides extremst wichtig. Ich lese Menschen. Ich bin ja seit 2011 im HR, im Recruiting. Ich kann dir gar nicht mehr aufzählen, wie viele Interviews ich geführt habe. Aber das, was mich am Ende des Tages wirklich überzeugt, ist, wenn ich den Menschen lesen kann. Wenn die Antworten nicht so abstrakt sind, wenn ich die Motivation dahinter verstehen kann. Ne, wir haben ja auch dieses große Thema mit Jobhoppern. Oh, Marie, der war jetzt 7 Monate, dann war der 1 Jahr, dann war der 2 Jahre. Das ist mir einfach zu unstabil. Und dann komme ich mit der Frage, die dann oft wirklich Diskussionen aufwirft, ist es denn noch zeitgemäß, von einem Mitarbeitenden zu erwarten, dass er 6-7 Jahre im Unternehmen ist? Also ich finde, jetzt gerade so Startup-Szene, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn dann so jemand kommt aus der Corporate-Welt, extrem lange bei Firmen, 7 Jahre, 10 Jahre, 5 Jahre, hat nur diese Firmen von innen gesehen, verdient sich natürlich extrem gutes Geld und sagt sich dann, ach, weißt du was, ich starte jetzt meine Startup-Welt durch. Dann sagen sich Startups, boah, so jemanden brauche ich jetzt, der hat ja die Expertise, der hat so viel durchgetanzt, von einer großen Firma, Google und Co., die kommen dann rein und haben ganz krasse Anpassungsprobleme, weil die gar nicht dieses Gestaltertum kennen, dieses ich habe eine weiße Seite, ich habe eine große Verantwortung, ich darf jetzt mal anpacken. Das kennen die gar nicht. Die kennen Stakeholder-Management, die kennen Kommunikation, die kennen Aufgaben erhalten und durchzudelegieren, zu moderieren. Und das ist dann schon ein Punkt, den ich auch ganz, ganz oft sehe. Von daher sage ich, beides ist extrem wichtig, aber am Ende des Tages ist auch die elterliche Prägung, die können wir alle voneinander nicht abschütteln. Mhm. Die hat jeder und die geht in deine Karriere mit rein und die kannst du nicht abschütteln. Du kannst Hard Skills, wenn es mal etwas ist, wo du sagst Performance Management, Mensch, derjenige, der hat schon die Vorkenntnisse, da fehlt mir noch der letzte Funken. Das würde ich dann, glaube ich, eher nochmal antrainieren, wenn die Motivation, die Persönlichkeit so hart zur Firma passt.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Dann lass uns mal darauf eingehen, weil das Thema Motivation ist ja, kann ich mir zumindest vorstellen, durchaus etwas, was ein bisschen schwer herauszufinden ist, weil natürlich würde ich als Kandidat immer sagen, ja, ich bin da super interessiert, das interessiert mich super. Und auch diese Themen, also Cultural Fit und ja, ich bin ein Teamplayer, kein Problem. Wie stellst du Fragen, beziehungsweise welche Fragen sind aus deiner Sicht so die wichtigsten Fragen, um wirklich herauszufinden, passt der Kandidat, passt die Kandidatin? Welche Fragen würdest du stellen? Vielleicht können wir sagen, man darf maximal 5 stellen. So, welche würdest du dann stellen?
Cool, gut, danke, dass du mir diesen Rahmen gibst, weil ich bin natürlich jemand, ich merke das dann auch im Interview und dann fühlen sich Fragen natürlich an und gewisse Fragen auch nicht. Ne? Und mir ist es ganz wichtig, in ein Interview reinzugehen und zu sagen, weißt du was, du brauchst mir deinen Lebenslauf gar nicht runterbeten, weil den habe ich. Ich habe wahrscheinlich auch einen Recruiter, der mir vorher eine Evaluation geschickt hat. Wir sind jetzt hier nicht da, damit du mir deinen kompletten Werdegang wiedergibst, aber ich möchte verstehen, wie du dich in verschiedenen Situationen verhältst. Also du kannst dann verhaltensbedingte Fragen stellen, wie du denkst, auch in Krisensituationen, so Problemlösung und was deine Wirkung eigentlich ist. Und bei Wirkung ist natürlich dann auch Motivation. Also wenn du jetzt sagst, bei einem fachlichen Aneignung, wenn du mich jetzt da fragst, was wäre eine Frage, dann würde ich sagen, erzähl mir von Situationen, in der du ein komplexes Problem unter Zeitdruck lösen musstest. Also wirklich erzählen, gib mir Beispiele, erzähl mir eine Story dahinter, ja. Mhm. Was war vielleicht in deiner letzten Rolle dein Hebel für den Business-Erfolg, ne? Also, dass man da wirklich Einblicke bekommt und dann siehst du auch, wie redet denn derjenige? Redet der nur ich oder in Wir-Form, ne? Auch das ist total interessant, weil wenn es um Team geht, um Zusammenarbeit, um Teamerfolge, finde ich das Wir super wichtig. Ne, weil wenn der immer nur ich, dann denkst du dir, hoppla, das klingt auch komisch. Wenn es aber dann darum geht, um Ownership zu sprechen, ja, dann will ich das Ich hören. Ne? Und dann kannst du natürlich auch bei Ownership fragen, erzähl mir von einem Thema, das du ohne klare Vorgabe selbst angetrieben hast, selbst lösen konntest, dass man dann auch da schaut, wie kreativ oder wie eigenverantwortlich ist man am Ende des Tages. Genau, das wären so zwei Fragen. Lernfähigkeit ist in meiner Welt ein Skill neben Anpassungsfähigkeit, was unwahrscheinlich wichtig ist, gerade für uns mit dem drittes Jahr Rezession und dem ganzen Pivoten in der Startup-Branche, dass man da wirklich schaut, okay, was hast du eigentlich verändert? Was war das kritischste Feedback, was du jemals bekommen hast und wie bist du damit umgegangen? Genau, und dann zur Motivation. Da bin ich sehr, sehr stark drin in der Motivation und in der Passungssektion. Warum genau diese Rolle? Warum genau jetzt? Ich will wirklich verstehen, warum würdest du jetzt wechseln? Und was reizt dich an dieser Rolle besonders? In welchem Arbeitsumfeld bist du am stärksten? Weil ich ein ganz großer Befürworter davon bin, dass man Aufgaben um die Stärken drumherum strukturiert. Ich habe auch im Hiring-Prozess teilweise, dass ich Rollen dann doch am Ende des Tages aufsplitte, weil ich sage, dieser Hire passt jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt in das Team. Der hat leider zwei fachliche Aspekte nicht. Also das ist total interessant, weil man in dem Prozess dann auch wirklich nochmal merkt, was soll eigentlich diese Rolle bewirken. Es ist nichts in Stein gemeißelt, das finde ich auch immer super interessant. Und natürlich Zusammenarbeit total wichtig, ja. Also wie gehst du vor, wenn deine Teamkollegen eine andere Priorität haben als du? Wie kannst du damit umgehen, ja? Also wie würdest du diese Zusammenarbeit mit diesen Menschen dann strukturieren, wenn ihr auch mal aneinander rasselt?
Wenn du, nehmen wir mal diese Frage mit, was war dein schlimmstes Feedback, was du bekommen hast? Und wenn dann jemand, dann würde ich sofort sagen, ja, dass ich da ein bisschen zu perfektionistisch vielleicht gearbeitet habe, dass ich da zu gründlich war, dass ich da hätte ich vielleicht ein bisschen schneller sein können, aber ich war halt super gründlich, wollte das super gut machen. So, um mich quasi, um jetzt nicht tatsächlich ein schlimmes Feedback dir geben zu müssen und das wiederum eigentlich dieses Feedback auch als etwas Positives zu verkaufen. Ah, da ist jemand, der ist sehr gründlich. Würdest du das durchgehen lassen? Was machst du an dieser Stelle?
Dann würde ich auch wieder hinterfragen, würde sagen, interessant. Ich kenne tatsächlich solche Situationen auch. Was war denn dein Learning daraus? Konntest du es dann in einer anderen Stelle beweisen, dass du vielleicht 80% gegeben hast anstatt 100? Mhm. Hat dich das extrem ausgebremst in deinem Projekt? Bereust du etwas? Ja, also eigentlich, was sind deine Learnings daraus? Weil ne, ein Fehler zu machen ist fair enough, aber du musst ja daraus lernen. Und zwar der zweite gleiche Fehler, da hast du mich dann auch als Feind. Ne? Aber dieses wirklich, wie übersetzt du das dann für dich als Person? Also du kannst ja auch ein schlechtes Feedback bekommen, was du mit dem rumträgst und was du dann etwas, genau wie du sagst, Positives umwandelst. Ich bin zum Beispiel total ungeduldig, weiß ich. Und mit Ungeduldigkeit kommt dann, dass ich manchmal Details mir nicht genau anschaue. Also es ist ja auch in Ordnung, negative Aspekte zu haben. Man muss aber sich deren bewusst sein und damit arbeiten können. Das würde ich sagen, zählt am Ende des Tages. Mhm.
Wenn du einen Social Media Manager suchen würdest, so, und du fragst ihn dann im Gespräch, Mensch, was hältst du denn so von unseren Social Media Kanälen und was wir da so machen? Und derjenige sagt, du bist eigentlich alles gut, ihr macht das schon gut. So. Und du hast aber das Gefühl, und dann sagt er noch so zwei, drei Sachen, wo du aber das Gefühl hast, okay, der hat da eigentlich irgendwas verwechselt. Also sprich, er hat sich eigentlich die Kanäle nicht gut angeguckt. Oder traut sich nicht, jetzt Kritik zu äußern. So, was kann man da an der Stelle tun? Würdest du sagen, okay, dann ist das Gespräch vorbei, weil sich die Person tatsächlich die Kanäle, um die es ja hier geht, nicht angeguckt hat, weil er kann nicht 4, 5 Sachen, die man jetzt besser machen könnte, vortragen? Oder würdest du sagen, okay, es ist normal, dass sich die Leute da gar nicht mehr so drauf vorbereiten, auf solche Fragen? Oder ja, wir lassen ihm das durchgehen, weil jetzt in einem Vorstellungsgespräch Kritik zu äußern, kommt vielleicht, also da hat er vielleicht ein bisschen Sorge.
Also beides nicht gut, sage ich so. Mhm. Es ist natürlich immer eine Frage des Setups. Wenn ich jetzt jemanden habe, einen Direktbewerbender, der ein Motivationsschreiben geschrieben hat, der angerufen hat, der gesagt hat, hier ist mein Lebenslauf, ich würde so gerne bei euch arbeiten, weil ihr eine coole Firma seid. Und dann sitzt der da vor mir und kennt unsere Social Media Präsenz nicht, dann würde ich sagen, dann glaube ich dir ja gar nicht, was du mir eigentlich in der Bewerbung vorher erzählt hast. Wenn es aber jemand ist, der eigentlich mich überzeugt, Kondition passen, der wurde abgeworben oder angesprochen, hey, willst du mal kennenlernen? Und dann eigentlich so unerfahren ist, reinzugehen und genau diesen Aspekt sich nicht vorbereitet hat, würde ich wahrscheinlich die Chance geben. Würde ich sagen, weißt du was, Thomas oder Maria, du hast, glaube ich, dich hier nicht vorbereitet. Das ist so mein Gefühl. Lass uns mal gemeinsam auf unseren Social Media Präsenz gucken. Ich gebe dir jetzt die Chance. Hier hast du mein Telefon. Schau dir mal Instagram an. Was sagst du? Da würde ich vielleicht denjenigen challengen, weil dann merkt man auch, wie geht derjenige in der Drucksituation um. Mhm. Du gibst denen ja noch mal eine zweite Chance. Und das wird dir nicht noch mal passieren in der Karriere. Der andere Punkt, den du meintest, gute Präsenz, also ich challenge das nicht, dann denke ich mir auch, ich möchte doch tolle Rockstar-Talente einstellen, die mich challengen. Und dann kann man auch schauen, passt es jetzt in diesem Interview-Prozess oder in diesem Flow, dass man das auch sagt. Weißt du was, ich suche einen Social-Media-Manager, der uns aufs nächste Level bringt. Also ich gehe davon aus, dass wir nicht gut genug sind, ich will noch besser werden. Jetzt sag mir doch, was würdest du machen? Weil diese Frage, lass uns mal zusammen die Köpfe schmeißen. Du nimmst diese Position an. Was sind denn die ersten Handlungsempfehlungen, die du mir als CEO sagen würdest? Und auch das muss sitzen. Also da muss auch was kommen. Egal, ob du ein Direktbewerber bist, abgeworben wurdest oder bei dich beim Café kennenlernst. Ja, also.
Na, spannend. Dann vielleicht, wir stellen häufig auch den Kandidaten die Frage, hast du noch eine Frage? Ich bin sehr oft erstaunt, dass dann oft nichts kommt. Was ist das für dich für ein Signal?
Ja,
Gutes, Schlechtes oder egal?
Ein ziemlich neutrales, weil wenn ich merke, derjenige oder diejenige hat im Interview tolle Fragen gestellt, smarte Fragen bereits gestellt, würde ich das gar nicht beurteilen. Wenn derjenige aber nur nickt und lächelt und sich nicht verkaufen konnte und dann nicht mal eine coole Frage kommt, dann würde ich wiederum sagen, oh, gab es die Chemie? Ist derjenige wirklich interessiert? Also es kommt immer so drauf an. Es kann ja auch sein, dass man tolle Fragen bereits schon beantwortet hat, gestellt hat, war so gut im Interview, dass man letztlich am Ende des Tages wirklich keine Fragen hat. Oder das Interview, kenne ich auch, war so lang, dass man erstmal eine Pause braucht. Erstmal reflektieren muss und sagen so, okay, ich muss jetzt hier raus. Also ich war auch in großen Konzernen, du René, da denkt man, die haben die Weisheit mit Löffel gefressen. Da führen wir 1,5 Stunden Interviews, ich sitze daneben und ich verliere den Fokus, weil eigentlich der Hiring Manager 1:20 spricht. Und am fließenden Band, dieses Monologe, bam, 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 bam. Natürlich bist du überfordert als Bewerbender. Ich als HR war selbst so, Gott, ich kann nicht mehr. Also es geht wirklich darum, also und klar, ich sag auch, ein Interviewprozess hat eine Entscheidungslogik, ist nicht kennenlernen, aber irgendwo ist es ja schon ein Kennenlernen. Irgendwo ist es ja schon so, Bälle zu werfen. Und wenn diese Bälle nur gegen eine Wand prallen, finde ich auch schwierig.
Okay, dann vielleicht aber noch eine Frage, was mich auch sehr oft wundert, wenn Kandidaten so gar nichts mitbringen und auf den Tisch legen, also irgendwas zum Schreiben, also ein Block, ein Stift, ein Tablet, was auch immer, gar nichts haben und auch nichts logischerweise dann mitschreiben können. Wie deutest du das?
Ja, super interessante Frage. Glaube ich, ist auch sehr kulturell, wie man das Unternehmen hat, wie man geprägt wurde, wie der Inhalt der Gespräche immer ist. Ich kenne das gar nicht. Bei mir ist es so, wir hatten gestern bei 1,5 Grad auch in der Firma, wir haben ein Hiring-Event abends gemacht. After Drinks, kommt vorbei, so wie ihr seid, und dann wird gepitcht und dann wird erzählt und dann ciao. Also dieses Aufschreiben, jetzt müsste ich mal, ich habe ja Ewigkeiten keinen Interviewprozess mal von meiner Seite geführt. Ich würde wahrscheinlich auch mit einem ich bin sehr digital unterwegs, mit dem Laptop wird's ja auch nicht sitzen. Also es kommt drauf an, ich finde es manchmal irritierend, ablenkend, wenn man mit einem Tablet da sitzt. Also das könnte ich von meiner Persönlichkeit eigentlich. Ich muss in die Augen schauen, ich muss zuhören. Ich kann parallel das nicht und möchte das auch nicht in so einer wichtigen Situation. Aber ja, ein Stift und Papier.
Also es ist eher halt, weil ja auch dieses Thema, ne, wie wenn ein Kandidat kommt und ja, vielleicht auch Fragen hat, weil das war das Knüpft nochmal an diese Frage von davor an, ja, hat ein Kandidat Fragen. Wenn ein Kandidat aber nun gar nichts mitbringt, was er sich auf den Tisch legt, wo er ja vielleicht auch seine Fragen schon vorher mal zusammengestellt hat, die ihn interessieren, und dann während des Gesprächs halt aber auch keine Notizen macht, weil er schlichtweg ja nichts hat, um Notizen zu machen, dann ist das für mich so ein bisschen, also wie beurteilt oder ne, vielleicht um auch einfach mal Gedanken festzuhalten im Gespräch, vielleicht auch Punkte, auf die man später nochmal zurückkommen möchte. Also das Papier einfach auch als Hilfsmittel für das Gespräch, aber so mit gar nichts reinzukommen, wirkt zumindest auf mich so ein bisschen unvorbereitet. Oder auch nicht, okay, wir reden jetzt einfach mal locker hier und ich habe gar nicht die Möglichkeit, mir vielleicht irgendwas Interessantes aufzuschreiben, weil sich vielleicht daraus ja eine Frage für mich dann später im Gespräch ergibt. Deshalb einfach da meine Frage, wie du das deuten würdest.
Ich würde sagen, dass das kulturell bedingt ist. Wenn du jetzt auch jemand bist, der in die Big Four reingeht, in die Consulting-Schiene reingeht, der Head of ist, dann würde ich das auch erwarten. Einfach zur Etikette, einfach so. Das sind auch meistens so diese Typ Mensch, die dann da so reinkommen. Aber in der Startup-Szene, wenn es jetzt um Sales geht und um Marketing, sehe ich das relativ selten. Also ich muss auch sagen, ich hatte jetzt mit den Leuten ein Gespräch und derjenige war so, boah Marie, das ist ja so inspirierend. Du sitzt hier, du hast hier deinen Kaffee und erzählst querbeet. Ich kenne das gar nicht. Bei mir in der Firma gehen wir ins Büro, wir tragen Anzug, wir sind sehr hierarchisch und wenn wir uns unterhalten, dann ist es sehr aufgabenbezogen. Mhm. Also es ist wirklich, glaube ich, unternehmensspezifisch. Aber ich verstehe auch deinen Punkt, würde aber sagen, das werden wir immer weniger sehen in der Generation Y, Z, Alpha.
Dann, vielleicht noch eine letzte kritische Frage, das Thema Kleidung bei einem Vorstellungsgespräch, bei einem Kandidat, bei einer Kandidatin. Würdest du sagen, das Vorstellungsgespräch sollte schon ein Rahmen sein, wo ein Kandidat, eine Kandidatin sich auch vielleicht ein bisschen formeller anzieht, weil man weiß, okay, ist eigentlich ein Gespräch, weil wir haben durchaus auch schon Gespräche gehabt, wo ich dann überlegt habe, also muss ich mit jetzt wirklich einem abgetragenen Pulli, einer abgetragenen Hose, kann ich so Professionalität vermitteln am Ende des Tages? Also dieses, ne, es ist ja ein Business-Kontext, es geht um auch professionelle Arbeitseinstellung und es muss nicht der Anzug sein, ne, keinesfalls, aber trotzdem Kleidung, auch Haare, Nägel vielleicht. Wo würdest du da sagen, ist so eine Grenze, wo man vielleicht auch Achtung, ja, für sich selber auch schauen müsste? Mensch, können da Signale drin sein, die vielleicht dann später auch in der Arbeitsweise, in der Professionalität Alarmsignale sein können?
Absolut. René, endlich meine Frage, meine Expertise. Ja, ich habe ja Modemanagement studiert, habe bei Chanel und Prada gearbeitet. Was soll ich dir sagen? Es ist eine Respektsache deinem Gegenüber, wie du dich verhältst, kleidest und zeigst. Who am I to judge, ja? Ob mir jetzt die grünen Sneaker gefallen oder ob ich es ein bisschen leiser gerne sehen wollen würde, da würde ich niemanden in irgendeiner Form mich herantreten wollen. Aber ja, wie du sagst, Haare, Nägel, Erscheinungsbild ist einfach eine Respektsache, ist wichtig, weil am Ende des Tages sind wir alles Marken. Am Ende des Tages bist du eine Marke, ich bin eine Marke, ob in der Arbeitswelt, ob nach außen hin, ne? Also das, wir müssen uns ordentlich verkaufen können. Und wenn es jetzt ein Entwickler ist, wenn du jetzt sagst, Marie, bitte stell mir doch mal einen Fullstack-Developer ein. Und der kommt mit einem Schlabberpulli. Ja, der ist vielleicht auch ein ganz anderer Typ Mensch, ja. Dann kann ich das sogar noch greifbar, weil ich weiß, wie techies sind. Das ist denen so egal. Und das kann es auch am Ende des Tages, sollte es auch egal sein. Wenn du dir aber jemanden reinholst, komplett extern, du lernst ihn das erste Mal kennen, derjenige soll ein Team führen, derjenige oder diejenige soll nach außen hin ein Brand Ambassador werden, Corporate Influencer, großes Thema gerade im HR. Ach, dann erwarte ich das auch, dass man eine gewisse schöne Atmosphäre hat, ja, und eine gewisse Hygiene. Ich meine, ich bin ja seit Jahrzehnten im HR. Wir hatten Fälle, wo Mitarbeitende sich beschwert haben, Marie, du musst die Marlene rausnehmen, die hat eine Körperhygiene, ich fall um. Du hast dann tatsächlich diese Themen und da erwarte ich auch eine Du kannst, ich würde sogar sagen, du kannst in der Jogginghose die Autorität, du kannst in der Jogginghose kompetent wirken, auch Körperhaltung, finde ich wahrscheinlich wichtiger als jetzt die Schuhe. Ja, also, ne, oder lass deine Story von deinen Händen erzählen. Das ist auch super wichtig. Das ist die Wirkung. Und ja, da gehört Kleidung, ist ein Teilaspekt. Es ist nicht der komplette Aspekt, aber es ist ein Teilaspekt.
Ah, das ist auch nochmal ein spannender Punkt. Ne? Wie verhalten sich oder wie bewegen sich die Kandidaten? Wie aufrecht sitzen sie vielleicht? Verschränkte Arme und so weiter. Also auch da nochmal ganz, ganz wichtig drauf achten. Und das ist dann wahrscheinlich das Größere oder das Gesamtpaket aus der Kleidung, aus der Erscheinung. Wie gebe ich mich? Wie selbstbewusst trete ich auf? Ja.
Du, ich hatte eine Kandidatin, die hatte einen Lidl-Pulli. Ganz, ganz groß. Ich glaube, es war so ein Weihnachtspulli. Mhm. Die war total ablenkend, ja. Und dann auch hier noch so voll auf der Brust. Und die hat mich so überzeugt. Die war eine so tolle und ist immer noch eine so tolle Persönlichkeit. Aber ich meinte, in dem beruflichen Arbeitsumfeld, da kannst du nicht, ob das virtuell ist, ob das im Büro ist, sowas extrem Dominantes tragen. Muss ich dir ganz, also dieses Feedback, weil es ablenkt, weil es eine Message hat.
Marie, ganz viele Aspekte bei so einem Vorstellungsgespräch. Vielleicht jetzt zum Schluss nochmal so deine drei Takeaways für alle, die zuhören, um ein gutes Vorstellungsgespräch zu führen und auch eine gute Entscheidung treffen zu können.
Mhm. Eignungsdiagnostik habe ich jetzt heute, waren wir viel in diesem Thema drin, also Klarheit wirklich darüber zu verschaffen vor dem Interview, was man eigentlich möchte, welcher Kandidat passt zur Rolle. Hiring Manager und HR haben komplementäre Rollen, die dürfen in ein Interview, die dürfen aber auch separat zu dem jeweiligen Kandidaten und gute Interviews wirklich nach Verhalten, Wirkung und Passung prüfen und sich nicht auf den Lebenslauf zu sehr fokussieren. Wenn jemand zu jumpy ist, fragt nach der Argumentation, weil die auch oftmals das wahre Bild zeigt. Mhm. Also ob jetzt ein Kandidat entlassen wurde, Entlassungswellen gehören leider zur Normalität dazu. Wenn jemand das gut argumentieren kann, verargumentieren kann, dann sage ich, gib denjenigen auch im Interview gerne eine Chance. Weil ja, also Hiring ist ein so wichtiges strategisches Feld, das muss sitzen und da muss man wirklich die Menschen dahinter kennenlernen.
Mhm. Marie, vielen Dank für all deine Tipps, Erfahrungen und auch Methoden und Werkzeuge, die du uns jetzt in dieser achteiligen Serie rund um das Thema Teamaufbau und Personal gegeben hast. Marie, vielen Dank für die 8 Folgen mit dir.
René, ich habe zu danken. Es hat mir total viel Spaß gemacht, mich mit dir auch zu unterhalten, weil du ja auch so ein Experte bist in diesem ganzen Umfeld. Von daher, ich hoffe, wir konnten einige spannende Themen mit auf den Tisch bringen.
Das denke ich auch. Vielen Dank für dein Feedback, Marie.
Ja, ich freue mich.
Also bis dahin. Tschüss.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.